Peggys Geschichte. Ich bin Peggy. So wollte mich meine Mutti nennen. Sie sei in den 90ern von einer Familien-Comedy-Serie fasziniert gewesen. Mein Vati wollte das nicht. Er wollte überhaupt kein Mädchen. Er wollte einen Sohn. Doch hielt er mich nach der Entbindung voller Stolz und als strahlender Vater wie seinen kostbarsten Schatz in seinem Arm. Papa wollte mich weder hergeben noch umtauschen. Sie einigten sich dann auf Rebecca. Jetzt ist es doch so, dass alle mich Becky rufen und ich mich selbst so vorstelle und benenne. Nur in amtlichen Dokumenten steht Rebecca. Mich damit zu identifizieren fällt mir schwer. Ich bin also noch nicht einmal 30 und doch habe ich schon die Beerdigung meines Vaters organisiert und bin noch dabei, seinen Nachlass zu regeln. Ich schwanke zwischen tiefer Trauer und Verständnis. Nein, er hat sich nicht still aus dem Leben geschlichen. Sein Tod kam auch nicht aus heiterem Himmel. Ich habe es geahnt, dass er sich etwas antut. Es ist auch in Ordnung, dass er für sich sein Leben entschieden und sich dieses selbst gestaltet hat. Doch gleichzeitig vermisse ich ihn so sehr. Er fehlt mir. Da ich selbst in der Pubertät eine Phase durchlebte, in der ich innerlich taub, ohne Perspektive, ohne Hoffnung, ohne Antrieb war, kann ich ihn verstehen. Das Leben und mein Innenleben waren fade, in Grau. Es gab keinen Weg und nichts, wofür es sich für mich gelohnt hätte, weiterzugehen. Alles war sinnlos. In solch einer Verfassung traf ich meinen Vati im Oktober 2020 an. Ich hatte meinen Besuch mit meinem Freund und unserer gemeinsamen Tochter Johanna angekündigt. Wir fuhren hin und verbrachten ein Wochenende bei ihm in seinem Haus. Ich nahm wahr, dass Papas Lachen irgendwie erzwungen, verklemmt, aufgesetzt wirkte. Insgesamt fehlte ihm seine Lebensfreude, sein Esprit. Er schien abwesend zu sein und eben nur noch zu funktionieren. Wie immer redeten und tranken wir viel miteinander. Papa lebte allein, ohne eine Partnerin, in seinem kleinen Häuschen. Er meinte, dass er ein schönes Leben mit vielen tollen Erlebnissen gehabt habe und es ihm nicht vorstellbar sei, was nach der 50 noch geboten werden könnte. Auf der Fahrt zurück liefen mir die ganze Zeit die Tränen und ich sagte zu meinem Freund Anton, er bringt sich um. Ich war mit Johanna in Elternzeit und so beschlossen wir, zu Hause Sachen zu packen und für eine Woche zu meinem Papa zu fahren. Diese Woche mit meinem Papa war intensiv. Wir haben geredet, nach Lösungen gesucht, uns zugehört, uns ausgetauscht und waren füreinander da. Gemeinsam haben wir uns an Johanna erfreut. Er war mein Papa und Johannas Opa. Ich habe mich von ihm gesehen gefühlt und ihn gesehen. Als ich wegfuhr, war ich dankbar für diese Zeit. Ich wusste, dass noch nicht wieder alles in Ordnung war und gleichzeitig fühlte es sich besser an. Wieder zu Hause kehrte ich in meinen Alltag, in mein Familienleben zurück. Wir trafen uns zu Weihnachten und zu Ostern und gratulierten uns zum Geburtstag. Ich plante meine Hochzeit mit Anton und so kam das Frühjahr. Ich liebe meinen Anton, den Vater unserer Tochter Johanna. Mit ihm möchte ich durchs Leben gehen. Meine Hochzeit habe ich mir schon immer als ein großes Fest in der Natur mit vielen, vielen Seifenblasen vorgestellt. In diesem Jahr jedoch wäre im Mai keine solche Hochzeitfeier möglich gewesen. Also sagten wir die Hochzeit ab. Wir wollten einfach noch ein Jahr warten. Wir haben ja Zeit. Anton und ich kennen uns schon seit der Schulzeit. Damals fand ich ihn doof. Er war so kindisch und jungenhaft. Mit dem Abschluss der Schule verloren wir uns aus den Augen. Ich zog in eine größere Stadt, wo ich meine Ausbildung begann. Anton blieb bei seinen Eltern wohnen und ging seiner Berufsausbildung nach. Auf meine erste eigene Wohnung war ich sehr stolz. Ich war sofort verliebt und habe mir mein kleines Reich hübsch eingerichtet. Gleichzeitig war ich dort ganz allein, oft sehr einsam. Anton und ich trafen uns auf einer Feier einer ehemaligen Klassenkameradin wieder. Zufällig standen wir uns einen Moment alleine gegenüber. Anton musterte mich und ich hatte das Gefühl, er sah mich zum ersten Mal richtig an. Er begann mir Fragen zu stellen und hörte mir zu. Mir gefiel seine unaufgeregte Präsenz. Anton war zu einem Mann geworden, der mich wahrnahm. Unser Gespräch war ganz leicht und zugleich offen. Ich fühlte mich sofort geborgen und verstanden. Der Abend verging wie im Flug und Anton machte deutlich, dass er mich wiedersehen wollte. Es war Anfang Mai und wir verabredeten uns zu einem Picknick. Ich liebe Picknick. Für Anton war es eine ungewöhnliche Verabredung, doch er ließ sich darauf ein. Mich sprach seine Bereitwilligkeit, Neues auszuprobieren, an. So ist es heute noch zwischen uns. Anton hat mit mir Turbulenz für sein Leben gebucht. Er zieht mit und bringt sich ein, wenn ich ihn von meinen Ideen überzeugen konnte. Anton verleiht meinem Leben Beständigkeit. Er unterstützt mich unaufgeregt und zuverlässig. Außenstehende könnten leicht den Eindruck gewinnen, dass Anton von mir durchs Leben gezogen wird. Oft habe tatsächlich ich die Ideen, gebe die Impulse oder dringe zu Entscheidungen. Anton ist stark und wägt genau ab, wo er mitzieht und wo nicht. Er hört mir zu und verprüft für sich seine Position dazu. Ist er von etwas überzeugt, dann wird er aktiv. Ich kann mich auf Anton verlassen. Anton ist dankbar dafür, dass ich ihm neue Türen öffne und Möglichkeiten aufzeige. Er gleicht mich aus. Während ich Veränderungen brauche, um mich lebendig zu fühlen, kann Anton rasch in neuen Situationen ankommen und jederzeit Konstanz und Ruhe finden. So hält Anton meinen Motor an und ich kann mich anlehnen. Bekannte von uns hatten sich einen DHL-Transporter ausgebaut und unternehmen damit Wochenendausflüge und Urlaube in Schweden. Ich war total begeistert. In der Natur zu Hause. Das war schon als Kind meine Sehnsucht. Da überlegte ich nicht lange. Ich kratzte mein Vermögen zusammen und kaufte mir meine Freiheit auf 4 Rädern. Das mobile Zuhause war jedoch noch ein kalter, ungemütlicher Transporter und wollte erst noch wohnlich gestaltet werden. Im Frühjahr kam Papa zu uns. Ich begann mit der Ausgestaltung des Transporters zum Wohnraum und Papa und Anton bauten einen Zaun. Aus Paletten und großen Brettern und Balken entstand ein über 2 Meter hoher Sichtschutz, so dass wir im Freien duschen und uns nach dem Genuss der Sauna draußen frei ungesehen bewegen konnten. Mein Papa liebte Holz und war handwerklich begabt. Er hat mir den Umgang mit dem Werkzeug erklärt und wir haben schon früher einzelne Projekte zusammengebaut. Da waren wir uns immer ganz besonders nah. Es war Frühling. Papa war besser drauf als im Herbst. Zwar war er stiller und nicht mehr ganz so stattlich wie früher, doch erschien er lebendiger. Er fragte nach der Hochzeit. Im Juni fahren Anton, Johanna und ich ins Grüne nach Schweden. 4 Wochen unserer gemeinsamen Elternzeit verbrachten wir in der schwedischen Natur. Draußen war Weite und drinnen waren wir 3 uns ganz nah. Im Sommer konnte und wollte Papa nicht mehr warten. Anton erfuhr es als erster. Er nahm mich in den Arm und war still für mich da. Er war einfach neben mir und Johannas Papa. Ich war traurig und vermisse meinen Papa sofort schmerzlich. Mein Ziel war sein Haus. Ich wollte ihn suchen. Habe an seinem Platz auf ihn gewartet, er kam nicht mehr. Noch im ersten Schmerz kam meine Mutter mit ihrem 2. Mann herbeigeeilt. Was wollte sie hier? Ich habe jetzt keine Energie für meine Mutter und den Mann an ihrer Seite. Er war und ist kein Ersatz für meinen Papa. Einen großen Teil meiner Kindheit habe ich als Trennungskind alleine mit meiner Mama verbracht. Wenn Papa Partnerin hatte, war das für mich zumeist in Ordnung. Für immer ist keine geblieben. Als Mama mit ihrem 2. Mann zusammenzog, habe ich immer das Gefühl, er wollte mich erziehen. Das stand ihm nicht zu. Deshalb fühlte ich mich von ihm und ihr in meiner Trauer gestört. Ich fand, sie beide haben kein Recht, um meinen Papa zu trauern. Wahrscheinlich ist meine Mutter gekommen, weil sie mich wieder lachend und handelnd sehen will. Jetzt nicht, ich bin tief traurig. Die Tränen kann ich nicht mehr aufhalten. Und jetzt, gerade, will ich mich meinem Leid auch hingeben. Trost oder ein Seelenpflaster kann ich jetzt nicht brauchen. Das hier ist mein Schmerz, dieser Schmerz nimmt mich voll ein und das soll auch so sein. Was also will sie mit dem Mann hier? Ihn hätte doch die Welt nicht gebraucht. Wer hätte ihn schon vermisst? Ich vermisse meinen Papa. Ich spüre so viel Traurigkeit in mir, dass wohl die Tränen gar nicht ausreichen. Nur mich selbst, meinen Schmerz, meine Traurigkeit resultieren aus dem Verlust. Nur das kann ich wahrnehmen. Ich erinnere viele Momente unserer Begegnungen, an seine Worte, daran, wie er sich anfühlt, wie er riecht, und gehe mit ihm in einen inneren Dialog. Ich kann es nicht begreifen, dass er für immer weg ist, gar nicht mehr mit mir spricht, nicht mehr für mich da ist, und gleichzeitig kann ich ihn verstehen. Ich hoffe und wünsche, wo er jetzt ist, geht es ihm besser. Wut empfinde ich anderen Menschen gegenüber. Was wissen sie schon von meinem Schmerz? Was äußern sie für dummes Zeug? Wieso glauben sie, der Nachlass meines Papas ist ein Warenhaus im Ausverkauf? Was wollen sie von mir? Ich kann nicht anderen noch Trost geben. Mit den Vorbereitungen für die Beerdigung kann ich handeln. Die Urne soll aus Holz sein. Er liebte Holz so sehr. Die Modelle des Bestattungsunternehmens finde ich alle unpassend. Also bestelle ich eine Urne aus Holz im Internet. Damit bin ich zufrieden. Der Friedhof ist weniger im Frieden mit meinem Urnenmodell. Die Urne ist zu groß für das gewöhnliche Loch, welches der Erdbohrer aushebt. Jetzt muss ich schmunzeln. Sehr passend für Papa. Er war ein sehr großer Mann. Auch Betten und Autos, wie manches andere im Alltag, waren zu klein für ihn. Großer Mann, großer Papa, große Urne, großes Loch. Eine logische Kette. Ich bin dünnhäutig und aggressiv. Nur meinen Abschiedsschmerz spüre ich gegenüber meinem Papa. Als gäbe es nur ihn und mich. Alle anderen regen mich ganz schnell auf. Eine Geste, ein Wort. Und ich fahre aus der Haut. Von meiner Mutter habe ich mich zurückgezogen. In ihren Augen sehe ich Sorge und Mitgefühl. Ihre mütterliche Fürsorglichkeit nimmt mir den Atem. Ich brauche Luft und Wut. Auf sie kann ich wütend sein. Sie wird mir die Freundschaft nicht kündigen. Sie hält mich aus. Das ist mir auch geradezu kompliziert. Ich will keine Hilfe, kein Verständnis und keinen Austausch. Gerade bin ich ganz in meinen Erinnerungen, bei meinem Gefühl, bei meinem Papa. Mich meiner Mutter zuzuwenden, käme mir so vor, als würde ich mich von ihm abwenden. Wenn ich mir selbst noch nicht ganz sicher bin oder ich anders entscheiden würde, als meine Mutter es für richtig hält, dann hat sich Abstand für mich bewährt. Warum kann sie mich nicht so sein lassen, wie ich bin? Sie meint es nur gut und das bringt mich total in die Wolle. Weiß sie nicht, dass das Gegenteil von gut gut gemeint ist? Sie soll es nicht gut mit mir meinen. Jetzt muss ich mich erst einmal gut mit der Situation und mit mir selbst zurechtfinden. Dann komme ich auch wieder mit allem anderen klar. So regle ich meinen Alltag, treffe Entscheidungen, lote aus, mit wem ich gerade gut kann und versuche jeden Tag irgendwie zu bewältigen. Wenngleich durch Johanna und Anton Wiederholungen und Regelmäßigkeiten zu meinen Tagen gehören, scheint der Lebenstag darunter aus dem Rhythmus gekommen zu sein. Wie können nur alle um mich herum einfach so weiterleben? Mein Papa ist tot. Sein Herz und sein Leben haben angehalten. Auch ich bin stehen geblieben, am Grab, als Tochter ihres lebendigen Papas. Zum Innehalten. Indes komme ich nicht. Ich kläre den Nachlass, regle unseren Familienantrag, bin Mutter und Partnerin. Nur als Tochter fühle ich mich nur halb. Da brauche ich noch Zeit. Allmählich kann ich mich wieder vorsichtig mit meiner Mutter unterhalten. Jedoch regt auch sie mich auf. Sie versteht Papas Not nicht. Natürlich darf er für sich selbst entscheiden, wann er sterben möchte. Das möchte ich für mich auch, wenn ich finde, ich habe mein Leben gelebt. Es fühlt sich an, als müsste ich Papa verteidigen. Warum sind alle so intolerant? Dabei ist meine Mutter noch mit einer der schlimmsten. Sie hat es doch tatsächlich fertiggebracht, mir Nachrichten zu schicken, worin sie mir aus ihrer Sicht hilfreiche Kontakte vermitteln wollte, zum Beispiel einen Trauerbegleiter und eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Suizid. Die spinnt total. Das kann ich ja wohl alleine. Ich bin doch nicht die Erste, die ihren Vater unter die Erde bringt. Traut sie mir denn gar nichts zu? Gerade sie müsste doch wissen, dass ich meine Angelegenheiten alleine regeln will und kann. Sie erzählt mir doch immer, dass ich schon als Zweijährige allein für mich eingefordert habe. Egal ob Schuhe anziehen oder Haare kämmen, allein war mein Schlachtruf. Wurde mir meine Forderung nicht gewährt, konnte ich sehr lautstark und nachdrücklich werden. Die Beisetzung der Urne und die Trauerfeier fanden in einem sehr schönen Rahmen statt. Der große Kuppelraum war von außen eher schlicht, von innen jedoch sehr kunstvoll mit Stuck und Gemälden, an den Seiten und an den Decken gestaltet. Da sich mein Papa mit seinem Jagdgewehr erschossen hat, waren viele seiner Jagdkollegen und Hobbyjäger gekommen. Der Raum war voll. Leider war die Akustik nicht so gut, wie es der Raum vermuten ließ. Deshalb wurde nicht von allen sofort wahrgenommen, dass das erste Lied bereits zu hören war. Auch das war dennoch irgendwie passend. Papa hat sich zu seinen Lebzeiten nicht vor Missstimmung gefürchtet. Die Trauerrede war ergreifend. Lediglich Johanna machte sich von den Energien im Kuppelsaal frei. Sie blieb auf keinem Platz sitzen und verließ den Saal auf ihren zwei Beinen. Sie musste jetzt gerade nach draußen und noch etwas erkunden. Ich ließ sie gewähren. Denn so war jetzt Ruhe im Saal. Nach dem Trauerredner hielt noch ein Freund meines Vaters eine Abschiedsrede. Er berichtete von gemeinsamen Erlebnissen beim Wandern und beim Gleitschirmfliegen. Damit brachte er mich sogar zum Schmunzeln und verteilte kleine Glanzpunkte von Leichtigkeit im Kuppelsaal. Die vielen Menschen folgten der Urne meines Papas bis zum Grab. Dort sprachen mir alle ihr Beileid aus. Eine komische Situation. Manche kannte ich nicht, andere kannte ich, doch deren Mitgefühl wollte ich nicht. Einige sprachen von ihrem eigenen Schmerz und ihrer Fassungslosigkeit. Was soll ich damit? Einzelne wollten mir Hoffnung geben. Hallo? Es gibt keine Hoffnung. Mein Papa ist tot. Ich werde ihn hier nicht wiedersehen. Ihn nicht sprechen, nie mehr seine Umarmung spüren. Da wird nichts besser und es gibt auch keine Hoffnung. Wiederer andere suchten nach Erklärung dafür, warum er sterben wollte. Wofür ist das hilfreich? Er wird nicht wieder lebendig. Es war seine Entscheidung und die gilt es zu respektieren. Als ob es leichter wäre, sich zu verabschieden, wenn sie auf ihre Warum-Fragen eine Antwort hätten. Papa hat sich entschieden, aus diesem Leben zu gehen. Es steht niemandem zu, diese Entscheidung anzuzweifeln oder zu bewerten. Die vielen Menschen. Der Strom schien endlos und gar nicht enden zu wollen. Einige waren verwundert, dass die Trauerfeier so schnell nach seinem Freitod stattfindet. Ich verstehe das nicht. Was wäre anders gewesen, wenn die Trauerfeier später stattgefunden hätte? Irgendwie scheint jeder etwas besser zu wissen. Damit kann ich wie mein Papa gar nicht. Ich ziehe mein Ding durch. Johanna streift unterdessen durch die Koniferen. Meine Mutter folgte ihr geduldig. Bald danach ging meine Elternzeit zu Ende. Johanna kam in den Kindergarten und ich begann wieder im Pflegeheim zu arbeiten. Ich kümmerte mich um alle Nachlassangelegenheiten und löste nach und nach Stück für Stück den Hausstand meines Vaters auf. Allmählich konnte ich auch wieder etwas Nähe zu meiner Mutter zulassen. Wir waren beide sehr vorsichtig miteinander. Meine Eltern sind seit über 20 Jahren getrennt. Will sie mir erklären, dass sie um Papa trauert? Ich denke täglich an Papa. Manchmal träume ich von ihm und es ist so real, dass ich beim Erwachen jedes Mal schwer traurig bin. Manchmal passieren auch Dinge, so dass ich denke, er hört und sieht mich. Ich habe mich mit Anton über ihn unterhalten und das Licht hat geflackert. Für mich ganz klar, dass er mich begleitet. Er wollte, dass ich sein Haus erbe und darin wohne. Das kann ich nicht. Ich kann mich noch nicht an einen Fleck binden. Dazu kommt, ich müsste, um das Haus weiter finanzieren zu können, mein Leben darauf ausrichten, dauerhaft viel Geld zu verdienen. Auch das will ich jetzt so nicht. Ich möchte Zeit haben. Für und mit Johanna und Anton. Meine Ziele sind andere. Das höchste Gut ist mir meine Freiheit, einen Platz, wo ich das Gefühl habe, frei sein zu können und angekommen zu sein, habe ich noch nicht gefunden. Es war Papas Haus, sein Traum, sein Platz. Mit der Gewissheit, dass Papa mit meiner Entscheidung nicht einverstanden gewesen wäre, muss ich jetzt leben. Ich möchte nicht in einem Haus leben, das schön ist und ich dennoch auf Dauer darin unglücklich wäre. In mir spüre ich eine große Unruhe, ein Fernweh, Lust auf ein Abenteuer und einen Neuanfang. Anton und ich treffen mit dem ausklingenden Herbst die Entscheidung, noch vor Weihnachten nach Schweden auszuwandern. Wir werden unsere restliche Elternzeit nehmen und in unserem mobilen Zuhause mit Naturzugang leben. Jetzt gibt es allerhand zu organisieren. Noch ist der Nachlass nicht vollständig geregelt. Anton und ich müssen unsere Arbeitgeber informieren. Wir drei brauchen Wintersachen und müssen den Transporter ausstatten. Unsere Wohnung geben wir auf und den Garten überlassen wir Freunden. Nach und nach verabschieden wir uns von allen Freunden auf Arbeit und von der Familie. Es ist ein Gefühl beständigen Funktionierens und Organisierens. Eine tägliche Hast gegen die Zeit. Ich rotiere und nehme kaum noch wahr, wie es mir geht. Als unser Autohaus auf die Fähre rollt, fällt alles von mir ab. Ich lasse Deutschland und die Ereignisse hinter mir. Vor mir liegen Weite und Freiheit. Papa reist mit. Ich weiß es. Denn einige ausgewählte Erinnerungsstücke haben ihren Platz in unserem mobilen Zuhause gefunden. Allmählich merke ich, dass ich den Ort gewechselt habe und es sich so anfühlt, als wäre Papa bei mir. Hier war er nie und doch nimmt er hier Raum ein, ist mir präsent. Die Traurigkeit bleibt weiterhin meine Wegbegleiterin. Auch aus der Ferne muss ich weiterhin behördliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Nachlass klären. Die Wälder, das Wasser, die Luft, die Weite tun mir gut. Ich komme zu mir. Ich durchstreife mit Johanna Wald, Feld und Flur. Sie ist meine tägliche Herausforderung, mein Motor und mein Lachen. Ihr beim Großwerden zusehen zu können, genieße ich. Anton hat eine Arbeit gefunden und wir lassen uns auf einem Campingplatz nieder. Durch Antons Arbeit und den Campingplatz entwickeln sich Kontakte und Freundschaften. Ich fühle mich zugleich eingebunden, zugehörig und frei. Papa ist für mich stets dabei. Ich mache Sport und fühle mich ihm dabei nah, denn das ist, was wir immer gemeinsam gerne taten. Die Jahre vergehen. Johanna ist in die Schule gekommen. Wir müssen uns entscheiden, wo unsere Tochter beschult werden soll. Wir haben uns entschieden, in Schweden zu bleiben. Anton und ich sind jetzt hier sprachlich und sozial gut integriert. Anton geht seiner Arbeit nach und hat Freude daran. Johanna hat hier Freundschaften geschlossen. Sie spricht ihre Muttersprache und die Sprache unserer Wahlheimat fließend. Unsere Tochter ist neugierig und in sich ruhend. Offen und sehr interessiert an Pippi Langstrumpf. Die zwei wären super gute Freundinnen, lebten sie zur selben Zeit. Sie ist ein Draußenkind und ich erfreue mich daran. Als Johanna in den Kindergarten ging, habe ich einen Sprachkurs gemacht. In jeder freien Minute zog es mich in den Wald. Ich begann Holzstücke zu sammeln und fing an zu schnitzen. Anfangs wollte ich nur kleine Figuren für Johanna zum Spielen herstellen. Doch mein Eintauchen in die Kultur meiner schwedischen Heimat erfuhr ich, dass Hel die nordische Göttin des Todes ist. Das gefiel mir sehr und faszinierte mich. Somit hätte Papa sein irdisches Leben aufgegeben, um zu Hel zu gehen. Ich stellte mir vor, wie diese Frau meinen Papa liebevoll umsorgt und beschützt. Sie ist mit einem weiblichen Herzen für ihn da. Mein Kopf arbeitet an diesen mythologischen Bildern. Währenddessen bearbeiten meine Hände mit dem Schnitzmesser das Holz. Jede Figur, die ich schnitze, wurde weiblicher und ähnelte immer mehr der Göttin Hel. Da Johanna mit den vielen Figuren nicht spielen konnte und wollte, sie mochte diese Frau nicht, begann ich, meine Hellgöttinnen zu verkaufen. Je mehr Fertigkeiten ich entwickelte, desto größer wurden meine Göttinnen des Todes. In jeder Figur aus Holz steckte ein Stück meiner Liebe zu meinem Papa. Er schien mich aus den Holzfiguren heraus anzusehen, mir zuzulächeln und mir zu sagen, dass er stolz auf mich ist und mich liebt. Nach und nach passte ich mein Werkzeug der Größe des Holzes an. Als die erste Hellgöttin aus einem Baumstamm heraus geschaffen war, erhielt ich Aufträge zur Anfertigung der Götterfiguren für Grabstätten, für Stabskirchen, für Museen und Kraftorte. Ich arbeite mit Holz und kann davon leben. In jeder Hell steckt die Liebe zwischen mir und meinem Papa. Wenn ich an einer Göttin arbeite, bin ich meinem Papa nah und wünsche mir, dass Hell ihn beschützt. Die Holzfiguren kann ich gut freigeben, denn so verteilt sich das Band zwischen meinem Papa und mir über mein Umfeld hinaus. Die erste Hellgöttin jedoch bewachte Papas Grab in Deutschland. Unsere Hochzeit planen wir im nächsten Jahr als großes Sommerfest in unserer Wahlheimat. Papas Platz wird Hell einnehmen. Eine Geschichte von Aurelia Stevens.